Im Zeitalter des Satellitenfernsehens mit bald 100 und mehr Kanälen bei Commerzfunk und MTV fällt richtiges Zuhören schwer. Umso wichtiger ist es, auf eine Kunstsparte des Hörfunks hinzuweisen, die bereits oft totgesagt wurde, doch immer wieder Liebhaberinnen und Liebhaber findet. Die Rede ist vom Hörspiel, das in vielfältigen Formen vom Kinder- über Krimi bis hin zum modernen Hörspiel reicht, von dem im Folgenden die Rede sein soll.
Die Fremden warnen uns vor der Fremde. Die Toten drohen uns mit dem Tod. Wir werden Menschen sein. Die Lebendigen drohen mit ihrem Leben. Die eigenen warnen eigenartig.
Unser Boot nach Bier Old Brini ist der Titel eines Hörspiels von Christian Geisler, den wir eben hörten, und Cornelius Schwer, das nach dem Preis für das beste Hörspiel des Jahres 93 der Frankfurter Akademie der Darstellenden Künste nun auch den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden verliehen bekommt. Wir führten ein Gespräch mit dem Freiburger Komponisten des Stücks, Cornelius Schwer.
Im Grunde genommen vier verschiedene Ebenen, auf denen das Stück sich abspielt. Das ist zum einen der Briefbericht einer Frau, die aus der Wüste Briefe schreibt. In dieser Wüste, da gibt es einen Ort, der heißt Bir Old Brini, das ist so ein verschütterter Nomadenbrunnen irgendwo mitten in der Sahara. Den gibt es da tatsächlich. Sie schreibt da Briefe, um Freunde, Genossen, Kollegen zu kriegen, die mithelfen, ein Projekt da durchzuziehen, ein Boot zu bauen, mitten in der Wüste ein Boot zu bauen. Das ist die eine Schicht des Ganzen. Was es inhaltlich bedeutet, kann man noch drüber reden dann. Das erfährt ziemlich viele Veränderungen im Laufe der Zeit, bis hin zur Einkastellung quasi durch organisatorische oder herrschende administrative Kräfte, die versuchen da so ein Reservat für Fotowanderer draus zu machen, weil das so ulkig ist, wenn jemand irgendwie scheinbar sich unnütz anstrengt. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene sind lyrische Reflexionen vom Autor selber, von Christian Geisler, die quasi jetzt mehr oder weniger deutlich, mehr oder weniger offenkundig auf diese Briefe dieser Frau reagieren. Und das dritte sind Berichte aus der Wirklichkeit, gesprochen von, im Hörspiel selber gesprochen von verschiedenen Personen, die handeln von einem Jungen in Ostfriesland, der für 2.500 Mark, die er aus einer Erbschaft von seinem Großvater gekriegt hat, sich ein Videogerät kauft, ein Videoschleifen fährt mit irgendwelchen Horrorszenarien drauf, von Berichten über eine Werbeplakatwand, von Berichten über das, wie mit kleinen Kindern umgegangen wird, wie viel da sediert werden jedes Jahr und so weiter. Das ist die dritte Schicht, und die vierte Schicht selber ist dann wieder die Musik, die dem zugeordnet, im Wesentlichen den lyrischen Passagen des Autors selber zugeordnet ist. Das ist so die ganze Geschichte. Man merkt ja schon ein relativ komplexes, wenn auch gleich kein nicht unbedingt ein kompliziertes Gebilde. Und diese einzelnen Schichten reagieren natürlich auf unterschiedlich sinnfällige Art und Weise aufeinander und geben zusammen dann dieses Hörstück.
Was bedeutet dir so ein Hörspielpreis für ein Stück, zu dem du die Musik gemacht hast?
Ja, zunächst mal Anerkennung. Darüber hinaus eigentlich nicht mehr. Es ist schön, wenn irgendwas, was man gemacht hat, anderen Leuten auch gefällt, und das erlebt man ja im privaten Umgang auch. Und insofern ist es nicht wesentlich wichtiger als das. Es bedeutet natürlich dann für Möglichkeiten andere Stücke ähnlicher Art oder auch Projekte durchzusetzen, die man vielleicht sonst nicht so leicht durchbekäme. Das bedeutet einfach zusätzliche Möglichkeiten, auf das läuft es hinaus. Ja.
Du kommst zum Hörspiel als Komponist vor allem der neuen Musik. Wie kommst du dazu, Musik für Hörspiele zu machen?
Ja, durch Bekanntschaft mit dem Autor zunächst mal, mit dem ich ja schon vor 2 Jahren einen Film gemacht habe, also mit dem Didi Dankwart zusammen. Und dann dadurch, dass ich ja seit in der ganzen Zeit, in der ich jetzt innerhalb der neuen Musik sozusagen arbeite, ja immer versucht habe, dann in Randbereichen, also in Grenzbereichen dann ebenfalls also Musik zu machen. Das heißt in Bühne, Bühnenmusik, Kabarettmusik, Filmmusik. Und da ist ja eigentlich nur logisch, dass man halt, wenn sich die Gelegenheit bietet, halt auch ein Hörspiel macht.
Wie kommt man dazu, gerade so ein Hörstück, auch mal so ein komplexes Hörstück für ein Medium zu machen, das zum großen Teil im Autoradio im Stau gehört wird?
Ja nun, ich meine, fürs Autoradio und für den Stau eignet sich es wahrscheinlich nicht, es sei denn, es ist dann wirklich Stau und man muss am Motor abstellen, dann geht es auch wieder und hat gutes Autoradio. Aber auf der anderen Seite, ich habe das auch immer gedacht, bin aber eines Besseren oder eines Anderen zumindest mal belehrt worden, insofern als das Hörspiel ja noch relativ, doch, also eine beträchtliche Gemeinde hat, also Leute, die tatsächlich sehr, sehr gezielt eben Hörspiele hören. Und wenn man dann mal das Radioprogramm so durchgeht, der Deutschen Rundfunkanstalten, dann merkt man, wie weit verbreitet eigentlich das Hörspiel, also vom einfachen Kinderhörspiel, Kriminalhörspiel, bis hin zu den komplizierteren literarischen Hörspielen, wie weit verbreitet es dann doch letztendlich ist. Und es ist dann nicht so, dass es, das, also ich meine, gerade wenn man aus der neuen Musik kommt, kennt man das ja mit den wenigen Leuten, das wird mich eigentlich auch nicht stören, aber tatsächlich ist es nicht so, dass so wenige Leute sind. Es hören schon relativ viele und ich habe es gemerkt in den Reaktionen, von vielen Leuten, die ich gekannt habe, die sagen, ich habe das gehört, ich habe jenes Hörspiel gehört und ich höre das. Und es ist schon erstaunlich. Ich selber zum Beispiel, wenn es nach mir ging, also ich habe vorher kaum Hörspiele gehört. Also ganz spezielle natürlich, diese experimentelle Hörspiele, aber im Wesentlichen war ich kein Hörspielfreund. Habe mich allerdings ein bisschen umgestellt, tatsächlich durch die Arbeit. Und der Unterschied zum Fernsehen ist ja nicht bloß ein Nachteil, sondern auch ein Vorteil. Weil die Imaginationsmöglichkeit beim Zuhören im Gegensatz zur Belieferung mit Bild natürlich enorm viel größer ist und aus diesem Grund auch, also für einigermaßen nicht ganz abgestumpfte Sensibilität, auch einen Reiz darstellt.
Nun, seit Beginn des Hörspiels bestand das Hörspiel immer schon aus so einer Art Interaktion zwischen Musik und Text, zwischen Schriftsteller und Komponist. Wie liefen bei euch diese Zusammenarbeit ab zwischen Christian Geißler und dir?
Also die Zusammenarbeit bestand im Wesentlichen zunächst mal in einer genauen Kenntnis der jeweiligen Person, also er mich, ich ihn und der Arbeit auch natürlich. Also das ist mal das eine, dann bestand die Zusammenarbeit in einer großen Übereinstimmung den Inhalten gegenüber. Und dann bestand die Zusammenarbeit im großen Vertrauen dem jeweiligen anderen gegenüber, dass das, was er tut, richtig ist. Was er, ne? Und das war im Wesentlichen die Zusammenarbeit. Das nächste war, Christian hat einen Text verfertigt, ich habe eine Musik geschrieben, die zwei Antworten vielleicht aufeinander. Es ist aber keinesfalls so, als ob die Musik jetzt dem Text funktional zugeordnet wäre oder Text der Musik funktional zugeordnet wäre. Es ist so, die gehen tatsächlich getrennte Wege. Um dadurch und auf diese Art und Weise darauf hinzuweisen, dass es halt im Grunde doch einer ist. Also ein Ziel haben sie beide. Und wenn man das zeigen will, dann muss man zwei Wege gehen, sonst, wenn die Identität zusammenfällt, dann wird es langweilig.
Wir hatten es vorher gerade schon, dass es mehr Leute hören, als man sich das denkt. An wen richten sich denn solche Hörspiele wie euers, wo du sagst, wo doch nicht so ganz einfach zu hören ist in seiner Komplexität? Wen wollt ihr erreichen, beziehungsweise was will man als Autor mit so einem Hörspiel erreichen?
Ja, zunächst mal, ich meine, ich möchte jetzt für den Christian nicht reden, aber nur insofern vielleicht, als natürlich sowohl er als ich versuchen, irgendwas zu tun, was richtig ist. Und das mal unabhängig davon, ob das jemand hört oder nicht, zunächst mal. Natürlich freut man sich dann, wenn es viele Leute hören, wenn es viele interessant finden. Erreichen möchte man so viele als möglich natürlich, aber nicht zu jedem Preis, ne? Und wenn der Preis dann in der Mitteilung von falschen Informationen liegt, dann würde ich ihn nicht zahlen. Dann würde ich sagen, lieber weniger und richtig als viele und falsch. Ne?
Ja, ihr kommt jetzt beide aus einer, ja, sagen wir mal, linken bis linksradikalen Vergangenheit politisch gesehen. Es hat sich da in den letzten Jahren ja einiges getan. Wie wirkt sich sowas auf ein Hörspiel aus oder ist die Tatsache, dass ihr Hörspiel macht und nicht du deine originäre Musik, er seine Bücher schreibt, hat es da was mit zu tun?
Ja, natürlich hat es was mit zu tun. Ich meine, es ist immer noch dieselbe Auseinandersetzung, wie man in einem ganz bestimmten, jetzt mal sage ich, gesellschaftlichen Zusammenhang, wie man sich da verhält, wie man sich verhalten sollte, wie man sich verhalten kann. Also immer noch eigentlich die alten Fragen und gar keine neuen Antworten, sondern vielleicht richtigere Fragen. Versucht es halt zumindest. Und insofern ist da gar kein Unterschied zu dem, wenn ich jetzt meine Musik schreibe oder wenn er seine Romane schreibt. Das ist eigentlich immer noch dasselbe und es bleibt ja dasselbe.
Ja, unser Boot nach Beer Old Brini heißt das Hörspiel, dessen Erstsendung im April 1993 bereits war, produziert von Hermann Naber, Autor Christian Geisler, Musik Cornelius Schwer, den wir eben hörten. Ein anderes von Christian Geisler und Cornelius Schwer produziertes Hörspiel hatte seine Erstsendung am 30. Dezember 1993, Taxi Trancoso. Ein weiteres Hörstück ist im Moment bereits schon in der Mache und wird wohl demnächst auch eine Aufführung bekommen. Soweit zum Hörspielpreis der Kriegsblinden. Wir kommen zu